Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir beginnen diesen Donnerstag, den 18. April, mit einer kurzen Zeitreise in den Oktober 2011.
Die Menschen in Libyen feiern schon den ganzen Nachmittag und Abend. Nach 42 Jahren ist die Ära Gaddafi nun definitiv beendet. Zwar hatten die Rebellen vor Wochen schon den Großteil des Landes erobert, aber erst mit dem Tod des Diktators ist der Weg wirklich frei für einen Neubeginn in Libyen.
Naja, 8 Jahre später sind wir schlauer. Es war nichts mit Neubeginn. Libyen liegt in Trümmern, wird zerrissen von Machtkämpfen. Die Hauptstadt Tripolis steht derzeit unter Feuer eines Warlords, der die Macht im Land an sich reißen will. Die Zivilisten fliehen und die Lage der Flüchtlinge in den Gefangenenlagern, die wird noch desaströser, wenn das denn überhaupt noch geht. Wir sprechen gleich über die erfahrene Situation und darüber, welchen Anteil die internationale Gemeinschaft daran trägt, aber eben auch darüber, wie sie die Situation ändern könnte. Im Krieg begangenes Unrecht ist auch unser zweites Thema, und zwar mit Blick auf Deutschland und Griechenland. Athen fordert wieder einmal Reparationsleistungen für unter den Nationalsozialisten begangenes Unrecht. Wir schauen gleich zurück in die Historie und erklären, wie diese Forderungen zustande kommen. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! Die libysche Küstenwache bekommt Unterstützung aus der Europäischen Union, damit Flüchtlinge daran gehindert werden, über das Mittelmeer die Überfahrt nach Europa zu wagen. Wir wissen aus zahlreichen Berichten, dass das zum Nachteil der Flüchtlinge geschieht. Es gibt Lager, in denen sie eingeschlossen werden. Es gibt Sklavenmärkte, Folter, Vergewaltigungen. Was auch daran liegt, dass es in Libyen im Prinzip kaum staatliche Strukturen gibt, mit denen man über bessere Bedingungen, verhandeln könnte oder irgendwie sowas. Es gibt zwar eine international anerkannte Übergangsregierung, aber auch viele andere Milizen, viele Interessengruppen. Im Prinzip nichts, was die Menschen schützt, keine übergeordnete Struktur, die für Ordnung sorgt. Und jetzt gibt es wieder Krieg. Bis in die Hauptstadt Tripolis hinein trägt der ehemalige General Haftar seinen Krieg, mit dem er versucht, die Macht im Land zu gewinnen. Aus Sicht unseres Korrespondenten Björn Blaschke ist Libyen nicht mal mehr Failed State, sondern ein Unstaat.
Also Libyen war sozusagen nach der Unabhängigkeit in gewisser Weise ein Land und ich würde sagen kein Staat. Hm. Ein Land, das sich aus 3 Regionen zusammensetzt. Einerseits Tripolitanien im Westen mit der Hauptstadt Tripolis. Dann haben wir die Cyrenaika im Osten mit Benghazi als großer Stadt und im Süden das Fezzan. Diese 3 Regionen gehören irgendwie zusammen. Und es war, wie gesagt, ein Königreich, das allerdings eben letztlich beherrscht worden ist von Stämmen. Von großen Familienbanden. Das hat wunderbar Heinrich Barth schon im 18. Jahrhundert beschrieben, wirklich gut nachzulesen bei ihm. Und das, was er beschrieben hat, setzt sich bis heute fort letztlich. Es sind alles Stämme, die dieses Land regieren. Muammar Gaddafi hat es geschafft, nach dem Sturz des Königs dieses Land irgendwie zusammenzubringen, zusammenzuschweißen, hat aber nicht sowas wie staatliche Strukturen geschaffen. Also er hat das Land zusammengebracht, aber er hat nicht staatliche Strukturen in dem Sinne geschaffen, dass er eben, hat er keine nationale Armee beispielsweise mehr. Okay. Die Justiz war seine Justiz, das war eine Muammar Gaddafi-Justiz. Also letztlich war es nicht ein Staat in unserem Sinne, sondern es war ein tribales Konglomerat, das zusammengehalten worden ist mit den Mitteln der Diktatur.
Heißt also,
und nach 2011 war es dann eben so, dass Muammar Gaddafi weg war, war gestürzt und das Land Libyen war weiterhin ohne staatliche Strukturen. Und das ist bis heute so.
Das heißt, wir sehen jetzt sozusagen die Fortführung dieser tribalen Kämpfe, die du gerade beschrieben hast. Wie passt denn in das Ganze jetzt dieser General Haftar? Was ist das für ein Typ?
Na, General Haftar ist, ich möchte mal einerseits sagen, ist ja so ein Abbild von Muammar Gaddafi. Ja. Es gibt ganz lustige Bilder von ihm, wo er so aussieht, letztlich sogar wie Muammar Gaddafi. Da hat er so eine Bärenmütze auf, mit komischen Schlappen, die über die Ohren gehen. Kennt man auch von Gaddafi. Er trägt auch gerne mal lustige, bunte Uniformen, von denen man nicht genau weiß, ob sie eigentlich aus dem Karnevalsfundus stammen oder wirklich irgendwie militärisch sind. Gleichzeitig ist er aber auch genauso hart, wie Muammar Gaddafi es war. Er hat es geschafft, nach 2011 sehr viele Stammesverbände, Milizen, wie auch immer man sie nennen will, zusammenzubringen, unter seine Herrschaft zu bringen und hat dann einen Eroberungsfeldzug gestartet. Erst im Osten des Landes, jetzt verstärkt in den letzten Monaten auch im Süden des Landes. Und dann hat er eben vor, gut 2 Wochen den Angriff gestartet in Richtung Tripolis, auf die Hauptstadt im Westen des Landes. Das heißt, er versucht de facto, das gesamte Land unter seine Kontrolle zu bringen. Er ist, möchte ich sagen, auf jeden Fall machtbesessen. Er ist derjenige, der in seiner Machtvollkommenheit eine Zeit lang mit Gaddafi zusammengekämpft hat. Er war auf seiner Seite sehr lange, er hat im Tschadkrieg kommandiert, hat sich dann abgewandt von Gaddafi, hat sich der CIA zugewandt, auch eine interessante biografische Wende, wie ich finde, hat dann zusammen mit der CIA 1996, war es glaube ich, versucht, Gaddafi zu stürzen, ist gescheitert. Das ist dann, wie gesagt, irgendwie 2011 ja auch mit internationaler Einmischung gelungen, Gaddafi zu stürzen. Das ist jetzt nicht allein Haftars Verdienst, sondern es ist eben so, dass damals ja das gesamte Volk irgendwie aufbegehrt hatte gegen Gaddafi. Und danach ist er sozusagen derjenige geworden, der die Stammesverbände irgendwie zusammenbringen konnte. Zusammenschweißen letztlich auch wieder, wie es Muammar Gaddafi gemacht hatte und hat seinen Angriff gestartet. Aber ich glaube, er ist auf jeden Fall ein Machtmensch. Er möchte selbst die Macht haben in Libyen. Es ging nie darum, dass er diese Macht teilt mit einer von den Vereinten Nationen anerkannten Regierung, die ja in Tripolis sitzt. Er ist mehrfach zu Gesprächen aufgefordert worden, dass es eben eine Einheit geben müsse, eine politische Einheit im Land. Meine, er hat an dem quasi eine Woche, bevor es eine Friedenskonferenz geben sollte in Radames, hat er seinen Angriff gestartet. Und damit finde ich zumindest ganz klar dokumentiert, was sein Ansinnen war, nämlich er möchte seine Macht im ganzen Land konsolidieren.
Das ist also der eine große Akteur, der da jetzt vorstrebt nach Tripolis. Du hast die international anerkannte Regierung schon erwähnt. Wie muss man sich die vorstellen? Was sind das für Menschen? Was sind das für Personen? Und was wollen die politisch?
Naja, also Fayez al-Sarraj, der dem Ganzen als Regierungschef vorsitzt und gleichzeitig Vorsitzender des sogenannten Präsidialrates ist, den habe ich einmal getroffen und ich habe damals das Gefühl gehabt, dass er ganz anders als der Warlord Haftar, wir nennen ihn immer General, aber de facto ist er ein Milizenführer, dass er ganz anders ist als dieser Warlord. Er kam mir vor zumindest wie ein sehr zurückhaltender Mensch, der ernsthaft daran arbeitet, Politik zu betreiben, ist sehr Kamera- und Interviewscheu und möchte eigentlich gar nicht in der Öffentlichkeit reden. Also er ist eher so ein Typ Mensch, von dem ich denke, ja, der ist tatsächlich willens, was zu machen. Er ist in einem sehr schwierigen Umfeld. Er hat letztlich diverse Technokraten um sich herum. Er ist selber einer, er ist Architekt, glaube ich, Studierter. Kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie und hat aber um sich herum Leute vereint, die aus verschiedenen Spektren stammen, die es so in Libyen gibt. Da sind auch Islamisten bei, Gemäßigte. Wird nicht großartig unterstützt im Land von militärischen oder paramilitärischen Kräften. Er hat Milizen, die auf seiner Seite stehen in Tripolis. Aber man muss sich die Stadt Tripolis als die Hauptstadt des Landes auch vorstellen, als eine mehrfach geteilte Stadt. Als ich zuletzt da war, waren da mehr als 30 Milizen alleine in Tripolis aktiv, die einander auch zum Teil in der Stadt bekämpfen. Und in diesem schwierigen Umfeld wird er in gewisser Weise von einigen Kräften gestützt, aber er wird de facto von der internationalen Staatengemeinschaft, die ihn eben als Chef dieser Übergangs- oder der Einheitsregierung anerkannt hat, alleine gelassen. Also das ist zumindest mein Gefühl. Dafür sind viel zu viele regionale und internationale Kräfte eben in Libyen involviert.
Jetzt hast du gesagt, Tripolis ist quasi eine geteilte Stadt. Es gibt nicht sowas wie staatliche Strukturen im Sinne eines Militärs, aber die anerkannte Regierung hat Milizen auf ihrer Seite. Müssen wir uns das jetzt so vorstellen, dass das tatsächlich dann auch diejenigen sind, die die Stadt verteidigen gegen Haftar? Oder wie muss man sich da die Konfliktlage gerade vorstellen?
Na, man muss nicht denken, dass jeder, der jetzt gegen Haftar kämpft, unbedingt auf der Seite von Fayez al-Sarraj steht.
Aha.
Also das nicht unbedingt. Es gibt einfach auch Gegner von Haftar, die sich jetzt aufgeschwungen haben, Haftar zu bekämpfen, womit sie aber nicht gleichzeitig auf der Seite von Fayez al-Sarraj stehen. Also wir sprechen immer von zwei Regierungen, die es in Libyen gibt. Der im Osten des Landes um Benghazi und Tobruk herum und der im Westen um Tripolis. De facto hat es eine ganze Zeit lang eine dritte Regierung gegeben, die saß auch in Tripolis. Das war die Morgendämmerung Libyens, nannte die sich. Und die ist finanziert worden von Katar und der Türkei mit, also eher so Muslimbruderschaft orientiert gewesen. Und diese Leute waren auch immer gegen Fayez al-Sarraj, aber sie sind eben auch die erklärten Gegner von General Haftar. General Haftar hat es, so sagt man, man muss da ja mal ein bisschen vorsichtig sein, hat eine Situation ausgenutzt, nämlich als der Flughafen in Istanbul gerade auf den neuen Flughafen umgestellt worden ist, der vor kurzem eröffnet worden ist, da konnten in der Zeit konnten nicht so gut irgendwelche Militärtransporte mehr nach Libyen gehen. Mhm. Und in dieser Situation hat er dann seinen Angriff gestartet. Also die zeitliche Koinzidenz gibt es auf jeden Fall. Ob der Zusammenhang wirklich da ist, weiß ich nicht. Aber das ist etwas, was auf jeden Fall in den Medien im Nahen Osten diskutiert wird. Und es steht auf jeden Fall außer Frage, dass es Kräfte gibt, die eben in Libyen auf der Seite stehen derer, die eher islamistisch-muslimbrüderlich angehaucht sind, die aber nicht unbedingt die Freunde wiederum sind von Faiz al-Sarraj. Also kurzum, es ist völlig chaotisch und man weiß zum Teil eben auch nicht, wer jetzt gerade auf wessen Seite steht. Diese Allianzen, die es da gibt, sind oft nur taktisch und nicht strategisch langfristig.
Und das macht es dann ja auch unglaublich schwierig, wenn wir auf einen weiteren Aspekt gucken, der ja aus europäischer Perspektive interessant ist, nämlich Libyen als das Land, wo unglaublich viele Flüchtlinge landen, die aus Afrika irgendwie nach Europa wollen. Wie ist denn jetzt eigentlich im Moment die humanitäre Situation da vor Ort? Wir hören ja immer wieder, dass es in den Flüchtlingslagern in Libyen ohnehin schlimm ist. Jetzt steht Tripolis auch noch unter Feuer, da wird gekämpft. Was heißt das für die Menschen?
Naja, gehen wir mal jetzt als erstes von den Libyern aus. Von den Libyern heißt es, dass mehr als 20.000 jetzt im Großraum Tripolis interne Vertriebene sind, also letztlich im eigenen Land auf der Flucht sind. 20.000. Das jetzt nach 2 Wochen Kämpfen ungefähr. Es sind mehr als 200 Menschen bei diesen Kämpfen in Tripolis ums Leben gekommen. Dieser Teil der humanitären Situation ist schon mal sehr, sehr schwierig. Also die internen Flüchtlinge müssen dann bei Verwandten unterkommen und so weiter und so fort. Dann haben wir noch die Lager, die du gerade angesprochen hast. Das sind keine Flüchtlingslager. Verzeih mir, dass ich dich korrigiere. Mhm. Das ist grundsätzlich auch in der deutschen Politik, wird es dann gerne mal bei irgendwelchen Wahlkämpfen herausgeholt. Es sind keine Flüchtlingslager. Die Vereinten Nationen sprechen davon, dass es Gefangenenlager sind. Mhm. Detention Camps. Und in diesen Gefangenenlager sind im Großraum Tripolis 3.000-4.000 Menschen untergebracht, unter wirklich erbärmlichen Verhältnissen. Ich habe 2 von diesen Lagern mal besucht. Fürchterliche Situation, medizinisch gesehen absolut unter allen Standards. Diese Menschen sind jetzt abgeschnitten von Nahrungsversorgung beispielsweise. Das hat Médecins Sans Frontières gerade erst wieder beklagt, also Ärzte ohne Grenzen als Nichtregierungsorganisation, die da auch immer unter dem Radar tätig waren in den vergangenen Jahren. Diesen Menschen geht es auf jeden Fall sehr schlecht, das ist überhaupt keine Frage. Und man muss sich um die Sorgen, jetzt gehen die Ärzte ohne Grenzen hin und sagen, man müsse diese Menschen evakuieren, das halte ich für ziemlich ausgeschlossen, weil die Menschen eben die ganze Zeit schon da eingesperrt waren und man durchaus versucht hat, sie in ihre Heimatländer zurückzubringen mit Hilfe der Vereinten Nationen. Also man hat mit Hilfe der Vereinten Nationen von libyscher Seite Kontakt aufgenommen zu Subsahara-Afrika-Staaten, um diese Leute aus den Lagern wegzubringen, in ihre Heimatländer zu repatriieren. Aber das sind nur wenige Menschen, von denen wir reden. Im Süden des Landes, wo es ja auch zu Kämpfen kommt, da sitzen eine gute Million Menschen und warten darauf, dass sie von der libyschen Grenze oder aus dem Süden des Landes zumindest Richtung Norden kommen, um dann überzusetzen übers Mittelmeer. Diese Flüchtlinge sind letztlich natürlich auch Gefangene in dieser Situation, wo einfach heftig gekämpft wird, auch im Süden. Also es geht nicht nur um Tripolis, sondern heute ist es erst zur Auseinandersetzung in Sabha gekommen, also nahe der Grenze zu den Subsahara-Staaten.
Die Gemengelage ist ja heute auch Thema im Weltsicherheitsrat. Gibt es irgendwas, was internationale Akteure tun könnten, um die Situation da in irgendeiner Form zu entspannen?
Ja, sie müssten sich endlich mal einigen. Also man stellt sich grundsätzlich offiziell hinter die Einheitsregierung von Faiz al-Sarraj, aber hintenrum unterstützt man immer wieder General Haftar. Also ein Beispiel aus der internationalen Politik ist Frankreich. Mhm. Frankreich hat relativ offen sich hinter Haftar gestellt. Man hat ihm Special Forces geschickt, also Spezialkräfte militärischer Art. Man hat ihm Berater geschickt. Das hat natürlich dazu geführt, dass er in gewisser Weise auch international anerkannt worden ist. Hm. Das hat man aus rein egoistischen, selbstverständlichen nationalen Interessen gemacht. Es geht um Öl im Lande und es geht um die Sicherung für Frankreich, um die südlichen Grenzen Tschad, Niger, Mali, wo man eben von französischer Seite sehr aktiv ist. Das ist ein internationaler Akteur. Russland hat Resolutionen im UN-Sicherheitsrat blockiert. Man kann jetzt sagen, wie üblich, das ist sehr häufig auch beim Thema Syrien der Fall gewesen, aber man muss sagen, dass die Russen auch ein doppeltes Spiel spielen. Sie haben grundsätzlich Kontakte unterhalten zu der Regierung, der anerkannten Regierung in Tripolis, aber haben sofort, wenn sie dann eben Faiz al-Sarraj besucht haben, auch General Haftar besucht. Also auch da ahnt man, es ist ein doppeltes Spiel. Das gleiche gilt für Ägypten, für die Vereinigten Arabischen Emirate, für den Sudan unter Omar al-Bashir, der jetzt gestürzt worden ist gerade. Mhm. Auch da gab es unterschiedliche Einflüsse. Ein Beispiel, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate haben mit dafür gesorgt, dass die Luftwaffe von General Haftar aufgebaut worden ist. Man hat Flugzeuge repariert am Boden. Und mit diesen Flugzeugen kann man jetzt diese Angriffe fliegen, die da geflogen werden. Während man auf der internationalen Ebene sagt, ja, also für Libyen gilt ja ein Waffenembargo. Das heißt, dass der Faiz al-Sarraj als der anerkannte Regierungschef keine Waffen hat, wie die eben zum Beispiel Haftar hat. Also wenn man es dann mal irgendwann schaffte, sich tatsächlich auf eine einheitliche Position zu einigen, könnte man dieses Land möglicherweise auch voranbringen. So ist es aber die ganze Zeit sehr bigott gewesen.
Bis zu 290 Milliarden Euro. Diese Summe hat eine Expertinnenkommission in Griechenland vor einigen Jahren errechnet, als Höhe potenzieller Reparationsleistungen durch Deutschland für das Unrecht, das die Wehrmacht während der Besatzung in den 40er Jahren verursacht hat. Die Frage von Reparationsleistungen ist in den letzten Jahren immer wieder mal diskutiert worden. Jetzt hat das Parlament aber ganz offiziell gesagt, ja, wir wollen konkrete Verhandlungen. Und Ministerpräsident Alexis Tsipras hat heute angekündigt, diese auch mit der deutschen Bundesregierung aufnehmen zu wollen. In manchen Ohren klingt das jetzt vielleicht ein bisschen absurd. Noch Reparationen für Unrecht, das die Nationalsozialisten begangen haben, Jahrzehnte später. Das Unrecht scheint aus heutiger deutscher Perspektive ziemlich weit weg. Aber es war massiv und wirkt bis heute im Land in Griechenland nach. Um das zu verstehen, habe ich mit unserem Korrespondenten Michael Lehmann in Athen gesprochen und ihn gebeten, erstmal zu erklären, was ab 1941 passiert ist, als die Wehrmacht Griechenland besetzt hatte.
Damals haben die Wehrmachtssoldaten, die dorthin geschickt wurden, furchtbare Gräueltaten begangen. Denn es war sehr schnell klar, dass es auch Widerstand gibt in Griechenland, wenn auch vergleichsweise verhalten, aber doch auch durch Partisanen durchaus unangenehm für die deutschen Wehrmachtssoldaten. Und dann gab es leider Massaker fast im ganzen Land. Im Norden gibt es sehr viele Städte, Gemeinden, kleine Dörfer oft, die bis heute zurückdenken müssen an diese Gräueltaten, Morde und auch leider sehr viele Menschen, die infolge von Beschlagnahmungen, von Lebensmitteln, von verlorener Ernte sterben mussten. Unterm Strich steht die traurige Zahl von 330.000 Griechen, die in dieser deutschen Wehrmachts- und Besatzungszeit unter Nazi-Herrschaft gestorben sind.
Und die Reparationsleistung, da ist jetzt die Idee, dass sozusagen zum einen als Wiedergutmachung für das entstandene Unrecht, aber es ist ja auch immer wieder die Rede von einem Zwangskredit. Was ist da passiert?
Ja, zunächst mal zu den Reparationszahlungen muss man noch mal unterscheiden, dass ein Teil natürlich auch deshalb gefordert werden, weil auf dem Rückzug der Wehrmacht, also als eigentlich klar war, man muss das Land verlassen, noch mal sehr viel zerstört wurde. Da war sehr viel Zerstörungswut am Werke. Es gab zum Beispiel Brücken, die einfach zerstört wurden. Ein Großteil der Infrastruktur Griechenlands ist zerstört worden. Und die Menschen, die für Reparationszahlungen seit Jahren auch sehr massiv argumentieren, sagen, das kann einfach nicht unvergessen bleiben und deshalb diese am Ende jetzt doch sehr hohe geforderte Summe, von der es fraglich ist, ob sie auch tatsächlich bezahlt wird. Dieser Zwangskredit ist ein ganz wichtiges eigenes Kapitel. Das ist nämlich eine Anleihe, die die griechische Notenbank zwangsweise ans Deutsche Reich zu bezahlen hatte. Das haben die Nazis einfach erzwungen und das waren damals 476 Millionen Reichsmark unter deutscher Besatzung einfach so eingezogen. Er musste Griechenland an seine Devisenreserven ran und viele Fachleute, die das umrechnen und mit Zinsen auch verrechnen, kommen auf mehr als 10 Milliarden Euro, die allein für diesen Zwangskredit zu bezahlen wären. Dieses Geld hat Deutschland bis heute auch ebenfalls nicht zurückbezahlt. Und da scheint es auch wesentlich klarer und sicherer zu sein für die Experten, dass es hier sehr schnell eine Lösung, einen Kompromiss geben könnte.
Ich habe auch gelesen bei der Vorbereitung, dass es in Griechenland zur Zeit der NS-Besatzung mehrere Konzentrationslager gegeben hat. Allerdings waren die Zahlen da immer sehr, sehr unterschiedlich. Wie gut ist denn tatsächlich der Wissensstand über das, was die Besatzung angerichtet hat?
Also an den Schulen in Griechenland wird sehr viel unterrichtet über die NS-Zeit, über die deutsche Besatzungszeit in Griechenland. Das ist für alle seit Jahrzehnten ein wichtiges Thema. Mhm. Mein Eindruck ist allerdings, dass es in Sachen Forschung tatsächlich Nachholbedarf gibt auf griechischer Seite. Da gibt es auch immer wieder sehr viele deutsche Forschergruppen, die hier im Lande waren und die dann auch Standardwerke geschrieben haben. Ich habe erlebt, erst jetzt zu Beginn des Jahres einen alten deutschen Historiker aus Bremen, Karl-Heinz Roth, der ein 600 Seiten dickes Buch präsentiert hat und der aus deutscher Sicht aufgedröselt hat, sehr genau, was an Verbrechen passiert ist. Er kommt im Übrigen auf die Summe von 190 Milliarden Euro Reparationszahlungen, die eigentlich zu zahlen wären. Und ganz anders sieht es aus, wenn wir gucken auf die Menschen, die ja nach Griechenland in Urlaub kommen, auf uns deutsche Touristen. Da ist der Wissensstand sehr dünne, stelle ich immer noch fest. Da wissen viele Menschen einfach nicht, was tatsächlich die Wehrmacht verbrochen hat. Wenn sie mit mir diskutieren und ich dann auch sage, na, so einfach können wir es uns als Deutsche aus meiner Sicht nicht machen und sagen, alles verjährt, alles erledigt, wie es auch die Bundesregierung sagt, da juristisch abgehakt oder tatsächlich abgerundet das Thema, finde ich, wir sollten uns schon die Mühe machen und ganz genau zuhören, was alles passiert ist, welche Wüstenmassaker passiert sind in der NS-Zeit und uns dann vielleicht ein neues Bild auch selbst machen, wenn wir über die Frage nachdenken.
Die Frage der Reparationszahlungen, die kommt ja immer wieder. Wir haben das gesehen, auch in der Finanzkrise, in der Fluchtkrise, da wurden immer wieder Forderungen laut und jetzt haben wir nun mal auch diesen neuen Stand. Ist das tatsächlich so, weil das einfach so tief im kulturellen Gedächtnis verankert ist und die Verletzungen so groß sind? Oder vielleicht auch, weil es innenpolitisch durchaus auch immer mal wieder ausgeschlachtet wird?
Das wirft man ja der Syriza-Regierung von Anfang an vor. Das ging zum Start von Alexis Tsipras 2015 auch relativ schnell in eine ziemlich extreme Ecke. Das wurde aggressiv vorgetragen und es war aus meiner Sicht der falsche Zeitpunkt. Dann entstand der Eindruck, hier will ein Land sich selbst auch finanziell vielleicht über diese Reparationszahlungen retten. Und das hat Tsipras gemerkt, die Regierung hat es gemerkt, die haben das Thema sehr flach gehalten. Jetzt, wo Griechenland im Prinzip in vielen Bereichen die Hausaufgaben gemacht hat, die Kontrolleure zufrieden sind, immer noch nicht die Krise überwunden ist, aber immerhin das Land auf einem besseren Weg ist, ist es durchaus ein günstiger Zeitraum für alle Seiten. Und das war natürlich der Moment, den Tsipras als kluger Taktiker auch erfasst hat. Und auch deshalb hat er es gestern mit einem flammenden Plädoyer ans Parlament auch als seine Sache bezeichnet, dass es eigentlich jetzt wichtig ist, mit Deutschland drüber zu sprechen.
In welcher Form hat denn Deutschland eigentlich bisher Wiedergutmachung geleistet?
Es gibt eine relativ bescheidene Summe, die da bezahlt wurde 1960. Das waren 115 Millionen D-Mark damals Wiedergutmachung. Aber das Ganze, wenn man das mal sich anguckt im Gesetzestext, wurde ganz genau bezeichnet als Vertrag zwischen der BRD, wie es damals hieß, und dem Königreich Griechenland, das es damals noch war, über Leistungen zugunsten griechischer Staatsbürger, die von nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen betroffen sind. Also man merkt schon an dieser Formulierung, dass es hier um das Leid und die Ansprüche der griechischen Bürger ging, aber nicht um die Ansprüche des griechischen Staates und also nicht um diese klassischen Reparationszahlungen, um die es jetzt aktuell geht.
Das Parlament hat jetzt dafür gestimmt, dass da Forderungen gestellt werden sollen. Was heißt denn das jetzt praktisch? Also wie geht's jetzt weiter?
Eigentlich hat die Regierung in Athen die Hoffnung, dass Deutschland versteht, dass es eine neue Periode der Verhandlungen darüber geben muss. So wünschte sich die griechische Regierung. Tsipras sprach gestern im Parlament, er möchte mit aufrechtem Kopf und freundschaftlich auf Deutschland zugehen. Deutschland hat allerdings ja in Form der Bundesregierung schon gestern und heute mal abermals sehr deutlich reagiert, dass es da keinen weiteren Handlungsbedarf sieht. Die deutsche Position nach wie vor von Seiten der Regierung sehr eindeutig, dass das alles juristisch längst geklärt wurde und man keinen neuen Gesprächsbedarf sieht. Allerdings habe ich gestern auch beim Regierungssprecher Seibert Zwischentöne rausgehört, wo er doch auch zugeben musste, dass da jetzt durch den Parlamentsbeschluss, also einen demokratischen Beschluss aus Athen, möglicherweise doch eine neue Dimension auf alle zukommt.
Und wenn ich dich gerade eben so richtig verstanden habe, es klang ja schon so ein bisschen durch, du siehst die Bundesregierung da auch in einer gewissen Verpflichtung, nochmal zu reden, oder?
Ja, ich finde, wir können nicht das tun, was vielleicht manche Juristen sehr gerne hätten. Die sagen immer, ganz streng müssen wir trennen zwischen der moralischen Verantwortung, die unser Land hat, das bestreitet kein vernünftiger Mensch, auch nicht in der Bundesregierung, und der juristischen Frage, also der vertraglichen Fragen. Aus meiner Sicht, wenn man sich anschaut, was an schlimmen Gräueltaten und an Schuld entstanden ist in dem Jahr, müssen wir uns der Frage stellen, warum es über die vielen Jahrzehnte eben keinen ordentlichen Ausgleich gab, keine Reparationszahlungen, und dürfen uns nicht klammheimlich, denn nichts anderes ist es, als wenn man sagt, man mag nicht mehr drüber sprechen, ein Stückchen weit auch die Hände reiben, dass wir ganz flott durchgekommen sind und als nicht direkt schuldige Nachfolgegenerationen jetzt damit überhaupt nichts mehr auch finanziell zu tun haben wollen. Also ein Kompromiss, der natürlich kein dreistelliger Milliardenbetrag sein kann, aber irgendeine Form von Kompromiss wünsche ich beiden Seiten.
Donnerstag, der 18. April 2019. Soweit der Tag. Wir machen jetzt eine kurze Osterpause, sind am Dienstag wieder da. Ich sage schöne Feiertage und hoffentlich auch schöne freie Tage. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Tschüss.